Bauernfeind Inside Healthcare, der Podcast für die deutsche Gesundheitswirtschaft.
Digitalisierung und KI sind in aller Munde. Neue Lösungen wie Avatare in der Notaufnahme, vernetzte Systeme im Krankenhaus oder Patienten-Apps werden entwickelt und eingeführt. Das Problem dabei? Der Köder muss dem Fisch schmecken. Heißt, die Systeme müssen für Ärzte, Pflegende und PatientInnen auch sinnvoll bedienbar sein. Mein Name ist Frank Bauernfeind. Ich bin Personalberater für die deutsche Gesundheitswirtschaft und unterhalte mich zum Thema Mensch-Maschinen-Interaktion und die besonderen Herausforderungen im Krankenhaus heute mit Stefanie Ludbors und Jasmin Gold vom Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern. Guten Tag, Frau Gold. Guten Tag, Frau Ludbors.
Hallo.
Ich freue mich, dass wir in der Folge mal einen Blick über die aktuellen Herausforderungen der Branche, Krankenhausstruktur etc. mal etwas weglenken und mal auf ganz spannende Dinge schauen, die, glaube ich, so im Alltag nicht immer vorkommen, die aber wichtig, glaube ich, auch sind, um in Zukunft in der Digitalisierung die Prozesse noch weiter zu gestalten und anschlussfähiger zu machen. Also ganz konkret sprechen wir heute über das Thema Mensch-Maschinen-Interaktion. Da sind Sie beide Forscherinnen und Expertinnen. Aber bevor wir eben einsteigen, Sie beide sind am Fraunhofer-Institut in Kaiserslautern beschäftigt, forschen da. Holen Sie mich und unsere Hörer vielleicht kurz ab. Wer sind Sie und welche Forschungsschwerpunkte haben Sie?
Ja, natürlich können wir das noch kurz machen. Erstmal vielen Dank nochmal für die Einladung. Mein Name ist Jasmin Gold. Ich bin eigentlich studierte Biologin, habe aber durch Umwege doch den Weg in die Softwareentwicklung gefunden und bin jetzt seit 2022 am Fraunhofer IESA als wissenschaftliche Mitarbeiterin in der Abteilung Digital Innovation Design. Mein Arbeitsfokus liegt dabei auf User Research, Experience Design, aber auch Interface Design.
Hallo auch von mir und danke für die Einladung. Mein Name ist Stefanie Ludbors. Ich habe Virtual Design im Bachelor sowie Ökonomie und Management im Master studiert und bin ebenfalls seit 2022 als wissenschaftliche Mitarbeiterin am Fraunhofer IESE. Dort bin ich Senior User Experience Designerin und damit für Anforderungsmanagement, Konzeption und Gestaltung von digitalen Lösungen verantwortlich.
Jetzt habe ich in unseren Vorgesprächen ist mir ein Fauxpas unterlaufen, als ich gesagt habe, Sie sind am Fraunhofer Institut und Sie haben mich dann korrigiert und gesagt, das ist ja die Fraunhofer Gesellschaft mit ganz vielen Instituten. Wenn das mir so ging, wollen Sie da vielleicht zur Fraunhofer Gesellschaft und wie das Ganze aufgebaut ist, vielleicht noch was sagen, dass wir da alle einen Tick schlauer sind danach?
Genau. Es gibt nämlich nicht das Fraunhofer Institut, sondern die Fraunhofer Gesellschaft besteht aus insgesamt 75 Instituten, die die verschiedensten Schwerpunkte haben und so ziemlich jedes Thema abdecken, was man sich vorstellen kann. Und unser Institut, das Fraunhofer IESE, also Institut für experimentelles Software Engineering, befasst sich, wie der Name schon sagt, mit Softwareentwicklung. Allerdings nicht nur mit Programmieren und den technischen Themen, sondern auch mit Softwarearchitektur, Interface Design, Anforderungen und sogar auch mit den passenden Geschäftsmodellen. Und das Ganze machen wir in Projekten in den verschiedensten Branchen. Unsere Abteilung dann, die heißt Digital Innovation Design, da beschäftigen wir uns vor allem mit nutzerzentrierter Gestaltung von digitalen Innovationen. Das heißt, wir schauen uns an, wie digitale Innovationen entstehen und vor allem, wie sie gestaltet werden können, damit sie auch wirklich einen Mehrwert liefern für Menschen und Unternehmen. Dafür begleiten wir in verschiedenen Projekten die Entwicklung von digitalen Produkten, und zwar von der ersten Ideenfindung und Bedarfsanalyse bis hin zur fertigen Umsetzung und der Überprüfung, ob im echten Leben dann auch tatsächlich das Ganze so funktioniert, wie wir uns das vorgestellt haben. Was das genau mit der Praxis bedeutet und wie da konkrete Projekte aussehen, da würden wir später nochmal drauf zu sprechen kommen.
Ja, aber darf ich da gleich nochmal einhaken? Wer sind denn Ihre Kunden dann? Sind Ihre Kunden andere Lehrstühle, Universitäten oder bekommen Sie Ihre Aufträge ganz konkret von der Industrie?
Das ist im Fraunhofer Konstrukt eine Drittelteilung. Das heißt, wir haben sowohl Projekte mit der Wirtschaft, mit den unterschiedlichsten Unternehmen, die uns beauftragen, Dinge zu tun, als auch durch den Bund geförderte oder EU geförderte Projekte, auf die wir uns bewerben und mit Projektideen gewinnen.
Ja, dann danke für die Einordnung. Jetzt hatte ich Mensch-Maschinen-Interaktion schon als Stichwort eingebracht und wir alle haben mit Mensch-Maschinen-Interaktion jederzeit zu tun. Auch wir jetzt gerade in der Aufnahme, aber egal ob Smartphone, Online-Ticketkauf, Self-Checkout, man spricht mit seinem Auto, also es kommt überall vor. Es gibt neue Ansätze wie die VR-Brillen, Virtual Reality-Brillen von Meta und Apple. Wenn wir vielleicht mal ganz allgemein einsteigen, wo stehen wir denn da und was wird denn aus Ihrer Sicht in der Mensch-Maschinen-Interaktion in der Zukunft wichtig werden? Und ich frage das auch deshalb, weil diese globigen Apple-VR-Brillen, ich habe die zum ersten Mal gesehen, dachte mir, das kann nicht die Zukunft sein. Also was tut sich da?
Ich habe für die Frage einfach mal mit einer Maschine interagiert und die Frage an eine KI weitergegeben. Und ich würde die Antwort einfach mal zitieren. Die Mensch-Maschinen-Interaktion hat sich in den letzten Jahren rasant weiterentwickelt und ist mittlerweile ein integraler Bestandteil unseres Alltags. Trends liegen dabei in der Sprachsteuerung, Self-Checkout-System und künstlicher Intelligenz. Zukünftig wird Virtual Reality eine größere Rolle in Bildung und Unterhaltung einnehmen. Maschinen könnten in Zukunft besser auf menschliche Emotionen reagieren. Ebenso werden Systeme in der Lage sein, den Kontext besser zu verstehen und somit relevantere Antworten oder Aktionen anzubieten. Herausforderungen stellen der Schutz persönlicher Daten und Zugänglichkeit für Menschen, zum Beispiel mit Behinderungen, dar. Und das fasst es auf jeden Fall sehr gut zusammen, vor allen Dingen den Punkt mit den menschlichen Emotionen oder die Herausforderungen für Menschen mit Einschränkungen. Denn bei aller Digitalisierung ist es wichtig zu verstehen, dass wir die Bedürfnisse der Menschen nur durch die Kommunikation mit Menschen erfahren können. Und mit den Infos, also die dann von Menschen kommen, können wir dann auch von ihnen genutzte Systeme oder Tools verbessern oder sie neu entwickeln. Aber am wichtigsten bleibt dafür und damit auch für uns in unserem Job die Mensch-Mensch-Interaktion.
Ja, verstehe. Vor allem, weil das Thema Emotionen ja, ich sag mal, von Maschinen ja wahrscheinlich auch absehbarer Zeit nicht so richtig abgebildet werden kann. Da kommen wir vielleicht nachher nochmal drauf, wenn es um das Thema Gesundheitswesen geht, weil da, glaube ich, ist das ja nicht ganz irrelevant. Jetzt, wenn ich mit einem, ich sag mal, im weitesten Sinne Gerät interagiere mit einer Maschine, dann kommt es ja auch auf das Thema Usability an. Wie gut funktioniert diese Interaktion? Haben Sie Beispiele, wo das gut oder weniger gut geglückt ist? Und vielleicht, wenn wir gerade das Gesundheitswesen hatten, was das auch für das Gesundheitswesen bedeuten kann?
Also gute Usability bedeutet, dass ein Produkt einfach, effektiv und effizient genutzt werden kann, um das gewünschte Ziel, das man mit der Produktanwendung hat, zu erreichen. Und das gilt in unserer Welt vor allem für digitale Dinge, wie zum Beispiel eine Webseite, aber das gilt genauso auch für haptische Dinge. Ein relativ bekanntes Beispiel, bei dem es weniger gut geklappt hat, ist das des Autoherstellers Lincoln aus den USA. Die mussten 2015 nämlich ungefähr 13.000 Autos zurückrufen. Bei den Autos hat es sich um Automatikgetriebe gehandelt und die haben ja immer so einen Start-Stopp-Button. Und bei diesem Auto war das so, dass der Start-Stopp-Button direkt unter dem für den Sportmodus platziert war. Und das heißt, wenn man fährt, dann schaut man ja nur so halb auf die Konsole. Und dann ist es den Leuten immer wieder passiert, dass sie anstelle des Sportmodus-Buttons den für Start-Stopp gedrückt haben. Und dann haben sie halt bei voller Fahrt auf dem Highway ihr Auto ausgemacht. Mhm. Und ich finde, mit dem Beispiel wird einem relativ schnell bewusst, wie gefährlich auch eine schlechte Usability werden kann. Und spielt man das Beispiel einfach mal auf den Gesundheitsbereich über, könnte das bedeuten, dass man im OP versehentlich mit einem falschen Buttonklick ein Beatmungsgerät stoppt. Und das nur, weil ein Button unglücklich platziert ist. Ein anderes Beispiel könnte sein, dass es durch ungünstige Platzierungen von Elementen auf der Nutzeroberfläche zu Problemen beim Ablesen von Patientendaten oder bei Medikamentendosierungen kommt. Und daran merkt man, wie gut durchdacht so ein Konzept sein muss und dass es auch Tests mit den späteren Nutzern braucht, um Fehler vor der Veröffentlichung zu finden.
Sie hatten es gerade schon erwähnt und den Link zum Gesundheitswesen gemacht. Stressige Situationen im Krankenhaus, im OP für Pflegende, für den Arzt, Notaufnahme. Also es gibt im Krankenhaus sicherlich Gesundheitswesen generell nochmal besondere Anforderungen an Usability und User Interface Design. Sie sind ja Forschende. Wo schauen Sie denn in der Forschung in diesen Themen besonders hin, damit das auch klappt?
Ich stimme Ihnen da absolut zu, dass es gerade in kritischen Bereichen wie Krankenhäuser natürlich besonders wichtig ist, dass Systeme verständlich und zuverlässig sind. Und das User Interface Design ist dabei ja auch nur das, was die Anwender am Ende sehen. Wichtig ist besonders das Konzept dahinter, weil wenn eine Anwendung schlecht durchdacht ist, dann kann das natürlich schnell zu schwerwiegenden Fehlern führen und im schlimmsten Fall die Patientensicherheit gefährden. Mhm. Und sind wir mal ehrlich, die Digitalisierung soll ja auch das medizinische Personal entlasten und nicht noch zusätzliche Arbeit mit sich bringen. Wenn Pflegekräfte oder Ärzte stundenlang mit komplizierten Systemen kämpfen müssen, dann ist ja wirklich niemandem geholfen. Und in unserer Arbeit schauen wir uns, wie ich schon gesagt habe, in verschiedenen Projekten ganz, ganz unterschiedliche Fragestellungen an. Das können Fragestellungen aus der Forschung sein oder aus konkreten Anwendungen in der Wirtschaft. Ich würde vielleicht einfach mal ein, zwei Beispiele nennen. Das macht das ein bisschen greifbarer. Das erste Beispiel wäre unser Projekt OneView Med. Da ging es ganz konkret um das Thema Interoperabilität im Krankenhaus. Also darum, wie gut oder eben auch wie schlecht Systeme miteinander kommunizieren. Krankenhäuser sind ja extrem komplexe Systeme, in denen manchmal hunderte unterschiedliche Anwendungen parallel laufen. Das große Problem dabei ist aber oft, dass viele dieser Systeme gar nicht miteinander kommunizieren können, also keine Daten austauschen. Und das führt dann im Alltag zu echten Problemen. Zum Beispiel, wenn deshalb ein Arzt, der auf Normalstation ist, die Patienten, die Daten von einem Patienten nicht abrufen kann, der gerade von der Intensivstation kommt. Und das ist genau dieses Problem, was wir uns in einem Projekt zum Beispiel zusammen mit der Universitätsmedizin Frankfurt angeschaut haben. Nachdem wir dann vor Ort waren und uns die Situation sehr genau angeschaut haben, ist am Ende dann ein Prototyp für ein digitales Dashboard entstanden, in dem alle relevanten Patientendaten aus den verschiedenen KISS-Systemen an einem Ort gebündelt und übersichtlich dargestellt werden. Das heißt, Ärztinnen und Ärzte sind so in der Lage, schnell und einfach die wichtigsten Informationen zu sehen, darauf zuzugreifen, und zwar vollkommen egal, in welchem System die Daten liegen. Ein zweites Beispiel ist unser Projekt Neighborhood Diagnostics, an dem wir auch aktuell noch aktiv arbeiten. Und auch hier ist der Hintergrund ein ganz, ganz aktuelles Problem, weil in vielen ländlichen Regionen einfach es zu wenig Ärztinnen und Ärzte gibt. Und wie Sie sicherlich wissen, ist das ein Problem, was in Zukunft sich leider noch weiter verschärfen wird. Im Projekt wollen wir deshalb diese medizinische Versorgung digital unterstützen und dafür ein offenes digitales Gesundheitsökosystem entwickeln, in dem wir verschiedene Akteure miteinander vernetzen. Im Zentrum des Ökosystems steht dann eine App, mit der Patientinnen und Patienten ganz einfach ihre eigenen Gesundheitsdaten von der Smartwatch oder von einem smarten Bluetooth-Gerät sammeln können und mit ihrem Hausarzt zum Beispiel teilen können. Mhm. So können Ärztinnen und Ärzte in einem eigenen Tool dann aufbereitet diese Daten sehen und viel, viel früher erkennen, ob sich denn gesundheitlich was verändert. In dem Gesundheitssystem geht es aber nicht nur um die Verbindung zwischen Patienten und der Arztpraxis, sondern es gibt noch dazu auch einen digitalen Marktplatz, über den Patienten weitere diagnostische Angebote finden und in Anspruch nehmen können. Und das alles im besten Fall ganz bequem von zu Hause aus.
Das klingt irgendwie nicht nach Deutschland, sondern eher wie Schweden, Dänemark oder Holland. Das ist immer so ein bekanntes Thema hier im Podcast von diversen Gästen. Wo würden Sie denn sagen, ist das deutsche Gesundheitswesen, also wenn Sie es einordnen können, wie weit sind wir denn da oder wie viel Rückstand haben wir denn noch zu den jetzt beispielhaft genannten Ländern, was diese Themen betrifft?
Was man, glaube ich, auf jeden Fall sagen kann, ist, dass wir als Deutschland auf jeden Fall nicht an Platz 1 in diesem Thema liegen, aber dass es genau Arbeiten wie diese versuchen, an den Fortschritt, den andere da schon geleistet haben, ranzukommen. Und dass wir uns da mit unserer Arbeit sehr viel Mühe geben, dazu beizutragen.
Jetzt habe ich aus Ihren Ausführungen, Frau Lüppers, schon so rausgehört, dass es eigentlich viel mehr ist, als die Oberfläche zu designen. Und jetzt hatte ich vorher User Interface Design so ein bisschen als Begriff genutzt. Und mir scheint es, als wenn das nicht weit genug gehen würde. Ein weiterer Begriff, den ich bei Ihnen auch auf der Webseite gefunden habe, ist User Experience Design. Wo würden Sie denn Ihre Arbeit in diesen beiden oder in diesen Bereichen entsprechend einordnen?
Genau, man merkt an den Beispielen schnell, dass unsere Arbeit deutlich über das reine Design von Nutzerflächen rausgeht. Aber die Begriffe werden häufig durcheinander gebracht. Das passiert wirklich häufig. Und ich kann gerne mal versuchen, das ein bisschen zu differenzieren. User Interface Design beschreibt das, was man sieht und bedienen kann. Also direkt auf dem Display zum Beispiel die Buttons, Menüs, Farben und Schriftgrößen. Quasi das visuelle Design der Benutzeroberfläche. User Experience Design geht allerdings einen Schritt weiter. Dabei geht es dann um das gesamte Benutzererlebnis, also wie fühlt sich die Interaktion an, wie gut integriert sich die Anwendung denn in den Alltag der Nutzerinnen und Nutzer, ist das System überhaupt hilfreich und verständlich und also UX befasst sich mehr mit den Konzepten, die hinter der sichtbaren Oberfläche stecken und es geht viel mehr um Prozesse, um den Nutzungskontext und die Bedarfe der Nutzer. Man könnte sagen, UI-Design ist ein Teil von UX-Design, aber eine schöne Oberfläche allein hilft ja nichts, wenn die Anwendung schwer zu bedienen ist, weil die Geschäftsprozesse drumherum mühsam sind oder unnötig kompliziert. Aber auch andersrum kann eine Anwendung ja sehr nutzerfreundlich sein, aber ein schlechtes visuelles Design wird von Nutzern negativ wahrgenommen. Und zur Einordnung, unsere Arbeit bewegt sich, wie die Beispiele zeigen, ganz, ganz klar im UX-Bereich. Wir schauen also nicht nur darauf, wie sieht das Ganze aus, sondern vor allem, wie funktioniert es denn für die Menschen, die es am Ende nutzen. Und unsere Erfahrung zeigt dabei auch, dass der Erfolg einer Software ganz klar davon abhängt, dass man die gesamte User Experience bewusst gestaltet und dabei auch ganz bewusst Entscheidungen trifft.
Wenn ich das so höre, dann würde ich sagen, fängt Usability eigentlich schon beim Datenbankdesign an. Fast schon. Aber das ist wahrscheinlich zu weit gegriffen. Wo oder an welchem Punkt der Produktentwicklung kommen denn diese Themen User Interface, User Experience Design? Ab wann werden die denn wichtig in der Produktentwicklung?
Dem Interface Design vorgelagert ist zunächst das Requirements Engineering und damit ist die Anforderungserhebung gemeint. Also was soll mein Produkt können und wie soll es das dann später auch machen? Die Anforderungserhebung überschneidet sich im Prozess aber auch mit der User Research und auch dem Experience Design. Wir müssen dabei ja wissen, für wen wir was tun sollen und welches Problem am Ende auch gelöst werden soll. Und diese Schritte, die befinden sich alle in den frühen Phasen der Softwareentwicklung, also alles das, was passiert, bevor überhaupt das erste Mal Code geschrieben wird. Das Vorgehen ist dann das, dass man sich zunächst mit einer sogenannten Stakeholder- und Bedarfsanalyse beschäftigt und so bekommen wir schon mal einiges an Input, mit dem wir dann beginnen können. In der modernen Softwareentwicklung geht man dann noch in kleinen Abschnitten vor, das nennt man dann sogenanntes agiles Softwareentwickeln. Man beschäftigt sich dann abschnittsweise mit Funktionen, die die Lösung können soll und so kommt unsere Arbeit, aber auch die anderen Teile in der Softwareentwicklung dann entlang der gesamten Entwicklungszeit vor. Und dabei ist es besonders wichtig, dass wir bis zum Schluss immer wieder validieren, dass unsere Überlegungen tatsächlich dazu führen, dass die Nutzerinnen und Nutzer das Produkt dann später auch gerne verwenden und es auch seinen Zweck erfüllt. Denn genau das können wir dann wiederum auch nur von Ihnen lernen und binden Sie deshalb auch regelmäßig mit ein. User Research und damit auch das User Interface Design, aber auch das Experience Design endet also nie, solange man an einem Produkt arbeitet, aber auch solange man neue Features entwickelt oder ein System modernisiert.
Jetzt hatten Sie vorher künstliche Intelligenz erwähnt und ja auch schon genutzt für Inhalte hier. Ich habe neulich mal eine Zahl gelesen, dass ich glaube, das war Nvidia und Meta bereits dieses Jahr, 2025, 25% des Codes von KI generieren lassen. Und damit fangen wir da eigentlich gerade erst an. Also ich möchte mir gar nicht vorstellen, welche Auswirkungen das auf die Arbeit und Stellen der vielen Programmierer und Software-Engineers hat. Aber das ist jetzt schon Realität. Inwieweit hat das denn Auswirkungen auf Ihre Arbeit oder Relevanz auf Ihre Arbeit, die KI?
Künstliche Intelligenz spielt natürlich auch für unsere Arbeit zunehmend eine Rolle. Nicht nur, dass wir selbst natürlich die Tools und die neuesten Techniken nutzen, sondern auch in der Forschung natürlich ganz wichtiges Thema. Und wir forschen da aktuell in einem Projekt, das sich Quasar nennt. Und wir untersuchen dort, ob wir KI einsetzen können, um Nutzertests zu automatisieren. Dabei geht es uns aber nicht darum, die Nutzer aus dem Entwicklungsprozess zu verbannen und durch KI zu ersetzen, auf gar keinen Fall. Wie wir ja schon gesagt haben, ist es unglaublich wichtig, eine echte Interaktion mit Nutzerinnen und Nutzern für jedes Produkt zu haben. Wir untersuchen, wie wir mit KI schon ganz früh in der Entwicklung eine gute UX erreichen können. also deutlich bevor im normalen Ablauf die ersten Nutzertests durchgeführt würden. So soll die Entwicklung von Software effizienter werden, was Unternehmen natürlich am Ende dann Zeit und Geld spart. Um das zu erreichen, nutzen wir Expertenwissen, individuelle Unternehmensinformationen sowie etablierte Designstandards und Heuristiken und kombinieren diese mit aktuellen KI-Sprachmodellen. So wollen wir dann ermöglichen, dass Designerinnen und Designer schon während der Arbeit am Interface und direkt im Grafikprogramm relevantes Feedback erhalten und Usability-Probleme beheben können. Anschließend können dann auch die Tests mit echten Nutzern natürlich deutlich effizienter durchgeführt werden, da die grundlegenden Probleme vorab ja schon behoben wurden. Mhm. Und wir glauben, dass das auch insbesondere bei der Entwicklung von Medizinprodukten relevant sein kann, weil dort ja eine gute Usability nicht nur nice to have ist, sondern tatsächlich per Verordnung vorgeschrieben ist.
Also fällt mir gerade die Frage ein, wenn ich mit Ihnen beiden spreche, die dann so nah an der KI und der Entwicklung der KI ran sind, was nutzen Sie denn persönlich? Welche KI, welches Language Model ist denn für Sie momentan das Ausgereifteste?
Also was ich momentan privat und persönlich benutze, ist Perplexity. Da gibt es auch einen Wissenschaftsmodus, in dem man dann sich explizit Literatur ausgeben lassen kann. Das habe ich aber noch nicht in die Tiefe getestet, also ich kann jetzt noch keine Langzeitantwort darauf geben. Natürlich die ersten Sachen, die man mit KI probiert hat, war natürlich mit ChatGPT. Also da hat man natürlich auch so ein bisschen mal geschaut, was kann das Ganze. Im Arbeitsumfeld ist das aber natürlich sehr kritisch. Also wir wollen, also gerade wir wollen nicht einfach unsere Daten da reingeben. Es gibt für Unternehmen aber ja auch immer die Möglichkeit, sich da was Eigenes aufzusetzen, damit alles ja bei einem selbst bleibt. Und beruflich benutzen wir bei Fraunhofer unser eigenes ChatGPT, das heißt aber natürlich nicht so. Und da gehen wir dann auch auf Nummer sicher, dass unsere Daten bei uns bleiben, aber wir trotzdem den Vorteil von einer KI nutzen können, die uns zum Beispiel mal eine PDF zusammenfasst oder sonstiges.
Perplexity gucke ich mir dann auch mal an und vergleiche es mal. Aber es ist schon auch jetzt neben diesem saloppen Tipp am Rande so ein bisschen die Frage, was wir aus dem, was wir besprochen haben, jetzt mitnehmen können für die Praxis. Und mein Podcast ist ja für Geschäftsführer, kaufmännische Leiter, Verantwortliche im Gesundheitswesen, die auch Entscheidungen treffen müssen. Und wenn die zuhören, welchen Rat, welchen Impuls würden Sie den Personen geben, damit diese Mensch-Maschinen-Interaktion in einem Haus verbessert wird? Oder vielleicht auch bei der nächsten Softwareauswahl, dass man dann einfach aufs richtige Pferd setzt. Gibt es da Punkte, die Sie als Best Practice oder Leitlinien uns mitgeben können?
Also was ich als erstes empfehlen würde, wäre, dass man sich zunächst mal die Frage stellt, welche Probleme denn bisher entstanden sind, beziehungsweise an welchen Stellen die liegen. Und das geht am besten beziehungsweise ausschließlich über den Austausch mit den Personen, die dann mit den Maschinen interagieren sollen künftig oder aktuell mit jener interagieren, um die es dann halt geht. Genau diese Personen sind es, die dann auch am besten beantworten können, welche Schwierigkeiten ihnen im Alltag oder vielleicht auch mit der bisherigen digitalen Lösung begegnen. So identifiziert man auf jeden Fall schon mal Probleme, die tatsächlich auch Probleme in der Praxis sind. Nichts ist ärgerlicher, als wenn man viel Geld investiert in etwas, also ob das jetzt ein haptisches Produkt oder ein digitales Produkt ist und man hat aber nur oberflächlich gedacht, dass es etwas verbessert, aber am eigentlichen Bedarf geht es dann vorbei. Und bei der Lösung von Problemen könnte es auch hilfreich sein, Experten dazu zu holen. Man unterschätzt ganz häufig, wie viel so ein außenstehender Blick zur Lösung eines Problems beisteuern kann. Wie anfangs von Steffi gesagt, beschäftigt sich unsere Abteilung genau mit diesen Fragen. Also was sind die Bedarfe der Menschen und welche Probleme gibt es zu verstehen und zu lösen? Und dafür bringen wir nicht nur Expertise aus verschiedenen Domänen, wie zum Beispiel dem Gesundheitssektor mit, sondern auch eine Reihe an Methoden und Werkzeugen, mit denen wir den Problemen dann auf den Grund gehen können und gemeinsam innovative digitale Lösungen entwickeln können. Und dabei legen wir den Fokus auf die nutzerzentrierte Gestaltung. Das heißt, zum Beispiel die Pflegekraft, wenn es denn vorher um diese ging, bleibt im Zentrum der Gestaltung der Lösung. Denn der Mehrwert soll ja auch genau an dieser Stelle entstehen. Und um das zu schaffen, gibt es in unserer Abteilung eine Reihe von Methoden, die wir in der praktischen Anwendung erprobt haben. Denn als Forschungsinstitut haben wir die Chance, immer wieder neueste Erkenntnisse aus der Wissenschaft aufzugreifen und praxistauglich zu machen. Das bedeutet dann konkret, dass wir in unseren Forschungsprojekten neue Ansätze mit unseren Partnern zusammen erproben und dann damit auch dafür sorgen, dass die finalen Methoden dann in Unternehmen auch funktionieren und wir dort zu effizienten Ergebnissen kommen können. Die Methoden sind unter anderem verschiedene Workshop-Formate. Workshops sind dabei nämlich eine ganz tolle Möglichkeit, weil man wirklich alle an einem Tisch bekommt. Und die einzelnen Methoden, mit denen wir dann den Workshop füllen, sind individuell auf die Domäne der Kunden und auch an das Problem, was es zu lösen gilt, angepasst. Ein Beispiel für einen spielerischen Ansatz zur Untersuchung von Problemen und Lösungsräumen sind zum Beispiel unsere Health InnoCards. Das sind Spielkarten, die Szenarien aus dem Gesundheitssektor abbilden. Und in Workshops hilft haptisches Material wirklich sehr gut dabei, kreativ zu denken und kreativ zu werden. Mhm. Und die Karten unterstützen das doppelt, weil einmal sind sie als Kartenspiel ein haptisches Material an sich, aber auch, weil sie eben Szenarien aus dem Gesundheitswesen vorgeben, für die man dann eine digitale Lösung finden kann. Oder man kann seine Lösung in dieser Situation prüfen. Und im Herbst letzten Jahres haben wir auf dem Health Innovation Hub dafür schon sehr positives Feedback von Vertretern aus dem Gesundheitswesen bekommen. Und das freut uns dann natürlich sehr, wenn neue Ideen, die wir versuchen einzubringen oder zu etablieren, dann auch so gut angenommen werden.
Dann werden wahrscheinlich vor allem die, die einen Hang zum Spiel haben, sich dann entsprechend dort reinknien. Aber Spaß beiseite. Das heißt, jetzt nehmen wir mal einen ganz konkreten Fall. Ein Krankenhausverbund möchte ein neues KISS anschaffen oder plant in den nächsten Jahren eine Innovationswelle bei Medizinprodukten, der Medizintechnik. Wäre es eigentlich gut, bevor die Ausschreibung rausgeht, sich erstmal den Ist-Zustand auch mit Ihnen zusammen anzuschauen? Also deswegen auch die Frage, kann sich derjenige, der das jetzt hört und sagt, ja, das ist genau bei mir der Fall, an Sie wenden und entsprechend Sie in diesen Prozess ganz zu Beginn mit einbinden? Und ist das dann der richtige Zeitpunkt, das zu tun?
Man kann sich natürlich sehr, sehr gerne an uns wenden. Wir haben viel Erfahrung damit, Projekte in den unterschiedlichsten Stadien von der ersten Idee oder manchmal auch schon vor der ersten Idee oder so mittendrin im Prozess zu begleiten. Und uns ist immer wichtig, tatsächlich das echte Problem zu verstehen. Also es bringt nichts, irgendwelche Buzzwords in den Raum zu werfen, sondern man muss wirklich gucken, wo liegt denn das Problem und wie können wir das clever lösen? Und da haben wir einige Erfahrungen drin.
Hm. Ich will jetzt der Consulting-Branche die Arbeit nicht wegnehmen, aber es hat sicherlich einen besonderen Reiz, wenn man da nicht nur auf ein Consulting-Unternehmen setzt, sondern im Prinzip auch so ein bisschen die wissenschaftliche Fundierung und auch ihre Arbeit am Puls des Themas, der Zeit entsprechend mit reinbringt. Ja, nur mal so als Gedanke und Idee. Jetzt habe ich gesagt, Puls der Zeit. Sie sind ja, beschäftigen sich immer mit dem Thema UX, User Interface, ganzen Tag rauf und runter wissenschaftlich. Geht es Ihnen auch so, dass Sie das privat begleitet? Also ich bemerke es bei mir immer so, wenn ich beim Mediamarkt einen schlechten Verkäufer habe, dann kann ich eigentlich gar nicht mehr weitermachen, weil ich einfach weiß, wie ein Verkaufsprozess funktioniert und das irgendwann im Laufe meines Lebens halt diverse Male auch gelernt habe. Geht es Ihnen da auch so, dass Sie schlechtes Interface-Design identifizieren und dann auch schlecht ertragen können?
Ja, total. Das begleitet einen tatsächlich im Alltag. Und also wenn eine App unlogisch aufgebaut ist oder ich irgendwie 5-mal klicken muss, um eine ganz einfache Aufgabe zu erledigen, merke ich das natürlich sofort. Und ich mache schon bei neuen Anwendungen immer so ein kleines UX-Audit innerlich. Man kann das, das kann auch schon mal nervig sein, wenn man diese UX-Brille nie so ganz ablegen kann und dadurch natürlich Dinge wahrnimmt, die andere oft gar nicht merken. Aber man lernt natürlich auch immer dazu damit.
Wie geht's Ihnen, Frau Gold?
Schlechtes Design fällt natürlich immer auf, weil ein gutes Design quasi unsichtbar ist, eben weil es so gut funktioniert. Das war tatsächlich auch eines der ersten Dinge, die ich von Steffi gelernt habe, als ich meinen Quereinstieg in die UX-Welt oder in Software Engineering begonnen habe. Das heißt, damit kann ich Steffi eigentlich wirklich nur zustimmen. Wenn einem im Alltag was begegnet, was man als schlecht betiteln würde, oder zumindest bei mir ist es so, dann merke ich mir das auf jeden Fall, weil man will den gleichen Fehler ja nicht irgendwann nochmal redesignen. Man merkt sich dann oder man denkt sich beim Verwenden von Apps oder Self-Checkouts auf jeden Fall schon immer mal wieder, hier fehlt mir eigentlich was, eigentlich hätte ich jetzt das erwartet oder irgendwie ist das gerade inkonsistent. Aber umgekehrt ist es genauso. Also bei positiven Dingen oder wenn mir etwas optisch besonders gut gefällt, dann mache ich mir auch gerne schon mal einen Screenshot oder ein Foto und versuche das dann beim nächsten Mal mit zu berücksichtigen, was mir daran so gut gefallen hat.
Jetzt habe ich eine letzte Frage noch, weil das hier familienintern immer ein großes Streitthema ist zwischen den iPhone-Nutzern der jungen Generation und dem Android-Nutzer, der zwar nach außen hin sagt, dass er modern sein will, aber dann doch nicht iPhone nutzt. Was nutzen Sie denn aus UX und UID sich Brille? iPhone oder Android?
Ja, das Smartphone-Thema. tatsächlich war das für mich nie so richtig so eine Grundsatzentscheidung. Ich habe mir irgendwann mal in meiner Jugend ein Android-Gerät gekauft. Mhm. Ehrlicherweise auch, weil iPhone aufgrund des Preises damals gar nicht in Frage gekommen ist. Und dann bin ich einfach dabei geblieben und mag es mittlerweile auch wirklich gerne. Ich würde sagen, ich bin da eher pragmatisch eingestellt.
Ja, wir haben uns über dieses Thema schon öfters unterhalten, vor allen Dingen dann auch ein beliebtes Mittagsessen-Thema, weil es dann doch auch immer mal ein paar Debatten anheizt. Als damals das erste iPhone rauskam, bin ich günstig und zufällig an eins gekommen und bin dann von einem Android, was damals aber auch, wie Steffi schon gesagt hat, irgendwie so ein 100-Euro Android-Telefon war, auf ein iOS gewechselt. Und das war natürlich ein sehr großer Unterschied. Und gerade in dem Alter ist das iPhone oder generell das Smartphone ja ein absolutes Statussymbol. Also ob gerechtfertigt oder ungerechtfertigt, das ist in dem Alter einfach so. Und dementsprechend war ich dann auch happy, als ich eins hatte. Und mittlerweile habe ich mich so daran gewöhnt, dass ich es jetzt auch nicht mehr missen möchte. Und ganz insgeheim empfinde ich es auch immer noch als schöner im Vergleich zu Android.
Ja, okay, aber dann nehme ich für meine privaten Themen mit, dass ich nach der Diskussion mit Ihnen beiden Expertinnen meinen Kindern sagen kann, da gibt es überhaupt keinen Grund, auf iPhone zu wechseln. Das kann man auch pragmatisch sehen. Ja, nee, perfekt. Also dann vielen Dank für das Gespräch. Bin gespannt, wie es in den Themen weitergeht, was wir in den nächsten Jahren sehen werden. Und ich bin mal selber gespannt, welches gute oder schlechte Design durch das Gespräch mir jetzt selber auffällt. Ihnen beiden jetzt erstmal vielen herzlichen Dank für die Einblicke in Ihre Arbeit und den Besuch. Vielleicht hat es dem einen oder anderen einen wichtigen Impuls gegeben. Vielleicht ist das ja auch irgendwo der Impuls, Sie dann für wichtige Prozesse im Krankenhaus dann zu engagieren. Auf alle Fälle vielen Dank nochmal. Alles Gute. Bis bald.
Danke gleichfalls.
Dankeschön. Tschüss.
War der eine oder andere wertvolle Impuls für Sie dabei? Dann freue ich mich auch über eine Weiterempfehlung des Podcasts und stehe Ihnen unter podcast@bauernfeindconsult.de für Ihr Feedback gerne zur Verfügung. Um keine neuen Folgen zu verpassen, am besten den Podcast jetzt gleich abonnieren. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal und bleiben Sie gesund.
Bauernfeind Inside Healthcare ist eine Produktion von Here We Go und verfügbar auf allen gängigen Podcast-Plattformen.